HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Ein ausgebremster Reformer, 10 Jahre Papst Franziskus. Eine Kirche als Friedhof, die Urnenbegräbniskirche von Frankfurt kommt. Und das Sonntagsthema, versteh mich doch, warum fehlt uns so oft das gesellschaftliche Verständnis? Ein Gespräch mit Pater Anselm Grün und Liebe verstehen ohne Worte, die Paarrealität ist eine andere. Als Papst Franziskus am 13. März 2013 zum ersten Mal auf die Loggia des Petersdoms tritt, fliegen ihm sofort die Herzen zu. Buonasera, sagt er, ganz bescheiden wirkt er dabei. Wegen seiner nahbaren Art erscheint das Papstamt mit ihm plötzlich menschlicher. Viele hoffen auf Reformen, gerade in Deutschland. Doch eine Revolution bleibt aus. Warum setzt Papst Franziskus grundlegende Reformen nicht um? Warum zögert er? Elisabeth Pongratz ist dieser Frage nachgegangen.
Nein, an Rücktritt denkt Papst Franziskus nicht, jedenfalls nicht jetzt.
Mir geht's gut. Es ist alles normal für mein Alter, auch wenn ich morgen sterben könnte.
Trotz angeschlagener Gesundheit ist der 86-Jährige aktiver denn je. Sein Herzensprojekt, der synodale Prozess, läuft auf Hochtouren. Erstmals sollen Gläubigen aller Welt sagen, was sie umtreibt und was sie ändern möchten.
Die Vision der Synodalität für die Kirche ist eine Art, die Kirche in der Welt und in der Geschichte zu sehen. Als Volk Gottes, in dem jeder eine Rolle, jeder einen Platz hat und alle zusammengehen.
Schwester Nathalie Becker ist Untersekretärin der Bischofssynode und hat dort als erste Frau überhaupt ein Stimmrecht. Unter Franziskus sind an der Kurie die Frauen einflussreicher geworden. Doch die Weihe als Priesterinnen lehnt er ab. Das sorgt für Enttäuschung, gerade weil er so offen wirkte, damals am Abend des 13. März 2013.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Brüder und Schwestern, guten Abend. So volksnah gibt sich der Neue aus Argentinien. Die roten Papstschuhe will er nicht tragen, Pomp lehnt er ab. Stattdessen geht seine erste Reise nach Lampedusa zu den Flüchtlingen. Ihr Schicksal liegt ihm am Herzen.
La cultura del benessere.
Die Wohlstandskultur, die uns dazu bringt, nur an uns selbst zu denken, macht uns unempfindlich gegen die Schreie der anderen.
Mit Franziskus, so meint Kurienkardinal Walter Kasper, ist die katholische Kirche tatsächlich eine Weltkirche geworden.
Er kommt von der südlichen Hemisphäre der Welt. Und er bringt jetzt die Probleme der südlichen Hemisphäre auf die Tagesordnung der universalen Kirche.
Neue Töne auch bei der Sexualmoral.
Wenn ein Mensch gay ist und guten Willens den Herrn sucht, wer bin ich, dass ich darüber urteilen könnte?
Doch die Lehrmeinung ändert der Papst nicht. Die Segnung von homosexuellen Paaren bleibt verboten. Auch beim Zölibat bewegt sich die Kirchenleitung nicht. Obwohl sich die Amazonas-Synode 2019 wegen eines eklatanten Priestermangels mehrheitlich für die Weihe von bewährten, verheirateten Männern ausgesprochen hatte. Doch nicht alle stehen hinter einer Öffnung. Bewahrer und Reformer kämpfen um Einfluss. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, spürt den Gegenwind für Franziskus.
Er hat gewiss einen guten Teil derer, die ihn unterstützen, die seine Linie tragen, die sie auch verstehen und nach vorne bringen. Aber er hat ganz viele Abwartende und er hat auch Gegner in seinen Reihen, in den Reihen der eigenen Kurie.
Doch der Papst müsse auf die Einheit achten, so Jesuitenpater Hans Zollner.
Er möchte die Liberalen und die Konservativen, die Linken und die Rechten zusammenhalten. Er möchte eine Brücke sein und er möchte weder die einen noch die anderen vor den Kopf stoßen, sodass die dann ins Exil gehen oder sich ganz von der Kirche verabschieden.
Zollner erlebt Franziskus oft. Der Theologe und Psychotherapeut ist Mitglied in der Kinderschutzkommission, die der Papst 2013 eingerichtet hatte. Der weltweite Missbrauch an Minderjährigen durch Kirchenleute prägt sein Pontifikat. Die Kirche hat an Glaubwürdigkeit verloren. Für den deutschen Kardinal Walter Kasper ist nach 10 Jahren Papst Franziskus dennoch klar.
Ja, er ist ein Reformer, das ist ganz eindeutig, aber eben nicht in dem Sinne, wie man es in Deutschland manchmal will.
Der ausgebremste Reformer, 10 Jahre Papst Franziskus. Im Frankfurter Nordend steht die Kirche St. Michael. Sie ist für das Bistum Limburg als Trauerkirche ausgewiesen, mit einem Zentrum für Trauerseelsorge. Nun soll sie umgebaut werden zur ersten Begräbniskirche in Hessen und im Bistum Limburg. Das heißt, in der Kirche werden 2500 Urnen platziert. Dafür hat die Diözese einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Kürzlich wurde der Siegerentwurf vorgestellt und den hat sich Jutta Nieswand einmal genau angeschaut.
Kahl und leer wirkt die Kirche St. Michael in Frankfurt. Am einen Ende des ovalen, fast 13 Meter hohen Raums steht das Taufbecken, am anderen Ende der Altar. Dazwischen nur ein paar Stehtische und Stellwände mit Plakaten, die Entwürfe für die neue Begräbniskirche zeigen. Susanne Gorges-Braunwart, Pastoralreferentin im Bistum Limburg, sagt zu dem Projekt:
Wir haben hier die Vision eines lebendigen Ortes. Eines lebendigen Ortes, an denen unsere Toten in guter Erinnerung tröstlich aufgehoben sind. Und das ist offen für alle Menschen, die sich das so vorstellen können.
In der Kirche sollen sozusagen Urnenstationen aufgebaut werden. Laut Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs sind es mehrere Ringe aus 2,5 Meter hohen Wänden, die zu unterschiedlichen Seiten hin offen sind und in die die Urnen eingelassen werden. Konfession oder Glauben spielen hier keine Rolle. Die Idee hinter dem Entwurf, so Architektin Claudia Meixner aus Frankfurt:
Das ist vielleicht das, was man braucht für so eine Begräbniskirche, für jemanden, der gleichzeitig sich in einer Gemeinschaft befinden möchte, einen Weitblick haben möchte, aber gleichzeitig sich auch mal zurückziehen möchte, wo es mal leiser ist, wo es stiller ist, wo er von diesen Ringformen scheinbar wie umarmt ist.
Insgesamt 3,1 Millionen Euro soll der Umbau kosten. 1,4 Millionen stemmt das Bistum Limburg selbst. Der Rest und die laufenden Kosten sollen über die Gebühren für die Urnenplätze finanziert werden. Die betragen pro Platz für 15 Jahre 2.650 Euro. Außerdem soll es zu den Öffnungszeiten immer einen Ansprechpartner vor Ort geben. Und es können Trauergottesdienste hier abgehalten werden, sagt Verena Maria Kitz, Leiterin des Trauerzentrums St. Michael.
Ich glaube, zuletzt die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass Menschen Raum finden für ihre Fragen rund um Tod, Sterben und Trauer. Viele haben erlebt, dass sie sehr allein und auch teils hilflos davor stehen. Und es erlebe ich in meiner Arbeit in der Trauerseelsorge, dass es gut ist, eine Anlaufstelle zu haben.
Und diese Anlaufstelle soll die Kirche St. Michael auch als Begräbniskirche sein. Geplanter Baubeginn ist Ende dieses Jahres, um im Herbst 2024 zum 70-jährigen Bestehen der Kirche fertig zu sein.
Die Urnenbegräbniskirche von Frankfurt. Jutta Nieswand hat die Pläne vorgestellt.
HR Info. Himmel und Erde.
Wir leben ja in einer Zeit fast unbegrenzter kommunikativer Möglichkeiten. Die sozialen Medien, das Internet, die vielen Foren und die Meinungsseiten im Netz. Aber trotzdem hat die Fülle dieser Möglichkeiten nicht gerade dazu beigetragen, dass wir uns in der Gesellschaft besser verstehen. Im Gegenteil habe ich den Eindruck, dass sich die gesellschaftlichen Gruppen eher noch unversöhnlicher gegenüberstehen. Wie schaffen wir wieder mehr Verständnis untereinander? Wie gelingt uns ein besseres Verstehen? Das ist mein kleines Sonntagsthema bei HR Info Himmel und Erde heute Morgen. Der Bestsellerautor und Benediktinerpater Anselm Grün hat über dieses Thema ein Buch geschrieben mit dem Titel Zeit für Versöhnung. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt: Pater Anselm, was hat Sie denn angeregt, dieses Buch zu verfassen?
Der Anlass war, dass ich immer mehr spüre, dass die Gesellschaft sich polarisiert oder teilweise auch gespalten ist, dass Freundschaften auseinandergehen durch die ganzen Verschwörungstheorien und dass wir natürlich auch in den neuen Medien keine gute Form finden, miteinander verbunden zu sein und versöhnt zu sein, sondern wo eher Ablehnung, Spaltung herrscht. Man wirft jedem, der eine andere Meinung äußert, sofort vor, dass er unmöglich ist und so weiter. Es wird sehr stark geurteilt. Und da ist die Frage, wie schaffen wir in dieser Gesellschaft Versöhnung und wie schaffen wir wirklich auch im Miteinander. In der Kirche gibt es oft viel Unversöhntes, aber auch in Familien erlebe ich viel Unversöhntes. Und da wollte ich einfach eine Hilfe schreiben. Mhm. Wie können wir trotzdem Versöhnung erfahren?
Haben Sie den Eindruck, dass diese Gräben sich vertieft haben? Haben Sie auch vielleicht eine Diagnose, warum das so prekär oder so schwierig geworden ist?
Gut, es ist schwierig geworden, weil natürlich die Pandemie hat Angst ausgelöst. Jetzt Ukraine-Krieg löst Angst aus. Und immer wenn man Angst hat, versucht man irgendeine Theorie zu haben, um irgendeinen Schuldigen zu suchen. Also man stellt sich nicht der Angst, sondern projiziert dann die Schuld auf irgendwelche andere und verurteilt die, um seiner Angst aus dem Weg zu gehen. Man hält die Angst letztlich nicht aus.
Also hinter diesem Gräben oder hinter diesen Frontstellungen zwischen Menschen, die sich öffentlich bekämpfen in den sozialen Medien und so weiter, steht aus Ihrer Sicht Angst. Sie sagen, Grundvoraussetzung, um ein Verständnis zu schaffen, ist, dass man einander versteht. Nur dann kann man sich auch versöhnen. Aber das ist ja nun mal gerade das wirkliche Problem. Ich verstehe einfach gar nicht, warum manche Leute sich so radikalisieren, so extrem werden.
Und wenn man die Argumente dann hört, dann hat es keinen Zweck, auf die Argumente einzugehen, weil die sind oft wirklich abstrus. Für mich interessiert dann, warum denkt ein Mensch so und da, welche Angst steckt dahinter. Und wenn ich an die Angst komme und warum ein Mensch so denkt, dann wird er vielleicht auch gehört. Und wenn ich ihn höre und versuche zu verstehen, verstehen heißt nicht Einverständnis zu haben, also nicht einverstanden zu sein mit seiner Meinung, sondern den Menschen dahinter verstehen. Albert Görres sagt ja, kein Mensch ist aus Lust böse, sondern immer aus Verzweiflung. Und wenn ich spüre, keiner hat aus Lust so komische Theorien, sondern immer aus einer inneren Leere, Verzweiflung, Angst heraus. Und wenn ich da dran komme, dann ist vielleicht die Ahnung, dass da doch ein Mensch mir begegnet, dem ich zutraue, dass er nicht nur diese harte Meinung hat, sondern dass dahinter eine Sehnsucht ist nach Leben, nach Frieden, nach Versöhnung.
Mhm. Wir werden uns am Ende der Pandemie viel vergeben müssen. Das hatte der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schon zu Beginn der Pandemie gesagt und angekündigt. Sehen Sie das denn auch irgendwo schon, dass Versöhnung geschieht, zum Beispiel zwischen den aufgebauten Corona-Fronten? Gibt es das irgendwo oder sind Sie da mit Ihrem Appell für Versöhnung auch so ein Rufer in der Wüste?
Ich denke schon, dass manche sieht man heute etwas objektiver, dass natürlich manche Vorschriften auch vielleicht überzogen waren. Also natürlich, jeder war ein Stück überfordert in dieser Corona-Situation und das ist zu vergeben, dass man nicht immer die beste Lösung hatte, sondern einfach auch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat und dass manche vielleicht überfordert hat.
Zeit für Versöhnung, so heißt das neue Buch von Anselm Grün im Herder Verlag. Er ist Mönch im Kloster Münster-Schwarzach und schreibt erfolgreiche Bücher über Spiritualität und Lebenskunst und auch Hintergründiges über die Situation in unserer Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte.
Der Frühling naht. Morgens zwitschern die Vögel und da geht einem das Herz auf, gerade jetzt, wo man den Eindruck hat, dass man den Frühling ja wirklich spürt. Manche Vögel schwätzen, andere zwitschern und wieder andere flöten. Jeder hat seine eigene Sprache. Im Grunde ist alles so wie bei den Menschen. Wir sprechen auch verschiedene Sprachen, von Land zu Land und sogar von Mensch zu Mensch. Und selbst wenn wir die gleiche Sprache sprechen, ist nicht gesagt, dass wir einander wirklich verstehen. Verstehen ist mehr als intakte Ohren und mehr als gute Akustik. Wir gehen dem heute Morgen ein bisschen nach. Versteh mich doch über Gemeinschaft und Verständnis füreinander. Aber bleiben wir doch einen Moment bei den Vögeln. Wie klingen sie und welche Botschaft steckt hinter dem, was uns da morgens begegnet? HR-Info-Reporter Rainer Janke ist mit einem Vogelkundler auf Stimmenfang gegangen. Warnen, Flöten, Zwitschern, Erkenntnisse bei einer Vogelwanderung über das Verstehen der Tiere. Verstehen und Verständnis, mein kleines Sonntagsthema heute Morgen bei HR Info, Himmel und Erde. Ich verstehe dich nicht, das ist ja so ein Satz, der auch mal zwischen Ehe- und Liebespartnern fallen kann und in dem manchmal eine gute Portion Verzweiflung mitschwingt. Hatte man nicht zu Beginn der Beziehung das Gefühl, wir verstehen uns blind, sogar ohne Worte? Das wäre dann Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die immer schon wussten, Frauen und Männer verstehen sich einfach nicht. Fragen wir mal nach bei Andrea Hillenbrand, Diplompsychologin und erfahrene Paarberaterin. Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht parken, das ist so ein Klassiker auf dem Buchmarkt, Frau Hillenbrand. Die These ist ja immer wieder, Frauen und Männer verstehen sich einfach nicht. Ist das tatsächlich so oder ist das nur ein gerne gepflegtes Vorurteil?
Ja, es ist natürlich immer ein schöner Lacher und man erkennt sich so. Ein bisschen was ist aber schon dran. Es gibt da schon Tendenzen in der Kommunikation im Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und es ist schon auch ganz spannend, das ein bisschen anzuschauen. Also so ganz tendenziell ist es so, dass Frauen ja eher so ein bisschen beziehungsorientiert sind und auch in ihrem Rede- und Kommunikationsverhalten und Männer eher so an die Sache rangehen, Probleme lösen wollen. Das ist so einer der ganz grob gesagt Hauptunterschiede.
Haben denn die Männer jetzt nicht inzwischen was gelernt? Also wir hatten doch die bewegten Männer, wir hatten die Männergruppen. Tut sich da was?
Also ein bisschen was tut sich schon, weil es ist, diese Unterschiede, die sind jetzt nicht angeboren, das ist nichts Biologisches, sondern das ist ganz viel sozialisiert. Das ist eben schon so in der Gesellschaft, dass sehr früh schon den Kindern auch beigebracht wird, bestimmte Prioritäten zu setzen, was wichtig ist, bei den Mädchen eben ein bisschen mehr auf Harmonie zu achten, dass sich alle gut verstehen und bei den Jungs ein bisschen mehr um die Fakten. Und das wird dann noch verstärkt, wenn die Kinder und die Jugendlichen in so gleichgeschlechtlichen Gruppen unterwegs sind. Und auch durch die Berufswelt. Und da verändert sich gesellschaftlich natürlich ein bisschen was schon. Und da sind wir auf dem Weg, auch dass sich das ein bisschen ausgleicht. Aber die Unterschiede sind schon noch da.
Also ziemlich hartnäckige Unterschiede. Wenn Sie Paare erleben, die in einer Krise stecken als Paar, gibt es da typische Missverständnisse, die damit korrespondieren?
Ja, zwei Beispiele vielleicht. Das eine ist, wenn es so darum geht, sich über was auszutauschen, über was am Tag passiert ist. Und das höre ich immer wieder. Die Frau möchte sich gern entlasten und die möchte erzählen und sagt, kannst du dir vorstellen? Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich den Rasen gemäht und dann habe ich und möchte sich mitteilen über die Belastungen. Und der Mann als alter Problemlöser, der hört eigentlich nur, was soll ich jetzt tun? Und wird dann ganz ärgerlich und sagt, da kann ich doch auch nichts machen. Ja. Und die Frau fühlt sich gar nicht verstanden, weil sie eigentlich möchte sich nur entlasten. Mhm. Und so ein zweiter typischer Problembereich, der immer wieder kommt, ist das Thema Schweigen. Also Frauen fühlen sich in Beziehungen verstanden, wenn man redet. Und tendenziell kann es für einen Mann was ganz Schönes, Verbindendes sein, auch miteinander zu schweigen. Oder er hört auch schweigend erstmal zu, während eine Frau eher aktiv zuhört und auch mal, ja, verstehe, sagt. Und so würde eine Frau dann vielleicht das Schweigen bei ihrem Mann als Desinteresse interpretieren, während der Mann vielleicht eher irritiert ist, warum die Frau immer noch was sagt oder so nickt und nicht einfach mal ein bisschen auch lässt. Mhm. Da kann es dann schon zu Konflikten kommen.
Ja, ich denke, das sind Klassiker, so wie Sie es schildern. Kann ich sofort mit einschwingen? Was kann man denn tun, um wenn es da jetzt im Grunde diese Fallen des Nichtverstehens gibt, um da nicht reinzutappen oder wieder rauszukommen? Aber was sind dann so die Hilfen, die Sie geben können?
Also das Erste ist ja erstmal, sich bewusst zu machen, okay, vielleicht ticken wir da einfach ein bisschen unterschiedlich. Und ganz banal hilft auch oft nachfragen und sagen, war das jetzt okay oder hast du dich jetzt verstanden gefühlt? Und dann gibt es ja so ganz klassische Übungen, die ein bisschen banal wirken, aber die wirklich helfen können. Und das ist zum Beispiel so, Redezeiten einzuführen, dass man sich jeden Tag eine Zeit nimmt, wo man sich zusammensetzt, und dann jeder auch mal reden darf und dabei nicht unterbrochen wird, keine Kommentare, keine Bewertungen dazu über eine bestimmte Zeit, über in vielleicht 5 Minuten oder auch so lange er oder sie möchte. Und dann ist der andere dran, ohne dass man sofort meint, sich da zu erklären oder rechtfertigen zu müssen. Das klingt erstmal banal, aber das ist eine ganz wichtige und wertvolle und wirksame Übung.
Versteh mich doch. Die Missverständnisse zwischen Männern und Frauen und was man vielleicht dagegen tun kann. Das war Andrea Hillenbrand, Diplompsychologin und Beraterin in Wiesbaden. Vielen Dank.
HR Info. Himmel und Erde.
Hessen ist voller himmlischer Orte, die man gesehen haben muss. Das behauptet der Kasseler Autor Lothar Simmank. Wer ihm widersprechen möchte, sollte vorher einen Blick in sein bunt illustriertes Buch mit dem Titel 111 himmlische Orte in Hessen werfen. Das enthält Klassiker wie das Kloster Haina oder den Limburger Dom, aber auch Naturwunder wie die Baumkathedrale im Urwald Sababurg oder das Baumkreuz am alten Todesstreifen. Radpilgerwege gibt es da zu bestaunen entlang der Weser oder Meditationswege durch Frankfurt. Ein buntes und manchmal überraschendes Panorama himmlischer Orte. Isabel Voth hat das Buch angeschaut und stellt seinen Autor vor.
Mit seinem Buch nimmt der Autor nicht nur Kirchgänger, sondern alle entdeckungsfreudigen Menschen mit auf die Reise durch Hessen. Denn himmlisch ist bei Simank nicht unbedingt mit religiös gleichzusetzen.
Er muss eine Qualität haben als himmlischer Ort, so heißt das Buch ja, oder auch als spiritueller Ort vielleicht, wenn man es etwas näher fassen will, eine Qualität, die einen innerlich berührt. Also das heißt, wenn ich da hinkomme an diesen Ort, dann ist es nicht nur irgendwie schön anzuschauen, sondern ich merke, da ist vielleicht hinter dem Vordergründigen auch noch etwas anderes, was dahinter aufleuchtet, vielleicht sogar aus einer jenseitigen Welt, wenn man es etwas lyrisch ausdrücken möchte, aber es muss auf jeden Fall etwas sein, was über diesen Ort als solchen hinausgeht.
Dass unter den himmlischen Orten in Hessen Kirchen und Klöster zu finden sind, wundert nicht. Unerwartet stolpert man eher über Orte wie einen verborgenen Garten.
Also ich bin mit meiner Frau meist unterwegs gewesen, als wir die Recherchen zu diesen Orten gemacht haben. Wir haben in Darmstadt auf der Mathildenhöhe das Auto geparkt vor einer alten Villa und dort stand ein Schild Welcome to our Garden. Und man konnte also in diesen Privatgarten einfach reingehen und man ging über Wegplatten und kam also in einen verwilderten, wunderschönen Garten. Das war zum Beispiel so ein Zufall. Als Fund dort in Darmstadt.
Ein anderer Ort, der den Himmel sogar schon im Namen trägt, ist der Wurstehimmel.
Es ist der Platz einer Metzgerei, in dem die sogenannte Ahle Wurst reift. Also da hängen bis zu 50.000 rote, dicke Würste von der Decke runter und trocknen. Das ist ja ein langer Herstellungsprozess. Und das ist natürlich ein Genussort, der auch sozusagen himmlische Qualität hat, wenn man die himmlische Qualität auf den Genuss reduziert.
Ein himmlischer Ort mitten in Hessens geschäftigster Großstadt? Wer in Simmanks Buch stöbert, findet die Einladung vor der Kulisse der Frankfurter Skyline zu entspannen. Doch wie kann man sich das Meditieren auf den Stationen des städtischen Pilgerwegs vorstellen?
Also zum Beispiel am Main in der Nähe des Eisernen Stegs, wo man dann auf die andere Seite auf die Hochhausfassaden zublickt. Dass man hier in der Stadt die Möglichkeit hat, vielleicht ohne Rucksack und ohne Wanderstab Punkte zu finden, die Wendungen, Knotenpunkte, Verzweigungen des Lebens symbolisieren sollen. Und dazu regt dieser Weg an.
Bei den knapp über 100 Orten stellt sich die Frage, was ist denn Simmanks persönlicher Lieblingsort, an dem sich für ihn Himmel und Erde berühren?
Da denke ich immer an den Dörnberg, der hier in Nordhessen liegt. Das ist ein Berg, auf dem die Segelflieger zu Hause sind. Dann gibt's da eine Sinnsuchergemeinschaft unterhalb der Helfensteine. Das ist so ein Siedlungsplatz aus vorchristlicher Zeit, Jungsteinzeit. Also Esoteriker würden sagen, das ist ein Kraftplatz. Bin jetzt kein Esoteriker, aber ich empfinde diesen Ort eben doch als was ganz Besonderes.
Und was verbindet die Sammlung an Orten, die Lothar Simmank in seinem Buch aufgreift?
Man kommt heraus aus der Alltagswelt und begibt sich in eine völlig andere Welt, die nach anderen Regeln funktioniert, die also eine andere Zeittaktung hat. Und das ist schon ein Erlebnisraum, den man sonst so nicht findet.
Simmanks Buch 111 himmlische Orte in Hessen liest sich leicht. Wie ein Stadtführer mit knappen Texten und eindrücklichen Fotos. Ein Buch, das neugierig macht und inspiriert, Hessens schöne Orte wieder oder neu für sich zu entdecken.
Reisen in Hessen, auf den Spuren spiritueller Orte. Das Buch von Lothar Simmank heißt 111 himmlische Orte in Hessen. Es wird Frühling und zwar spürbar und langsam beginnt die Gartensaison auch in Heffatar. Seit mehr als 120 Jahren gibt es diese Einrichtung unter anderem in Traisa im Schwalm-Eder-Kreis. Das ist ein Unternehmen in evangelischer Tradition für alle Menschen, die Unterstützung brauchen, ob Krankheit, Behinderung oder Lebenskrise. In der Heffatar-Einrichtung in Traisa, in der Menschen mit Behinderung leben, gibt es neben vielen anderen Angeboten auch seit über 100 Jahren eine Gärtnerei. In diesen Tagen sind nun die neuen Verkaufsräume eröffnet worden, dort, wo zahlreiche Menschen mit Handicap arbeiten.
Nur eine Frau, eine Blume.
Ja, vielen, vielen Dank, gell? Und es ist wunderschön.
Bitte schön und schönen Tag noch.
Steve Wustrack geht in seiner Arbeit so richtig auf. Eigentlich ist er hier in der Gärtnerei ja für das Bepflanzen der Blumentöpfe zuständig. Derzeit ist er aber damit beschäftigt, allen Kunden beim Verlassen des Geschäftes eine Blume zu schenken. Überhaupt gefällt dem Bewohner der Heffatar-Einrichtung in Traisa sein neu gestalteter Arbeitsplatz.
Neulade ist schön, schön groß und ja.
Und mit dieser Einschätzung ist Steve nicht allein. Auch die zahlreichen Besucher loben die neuen Verkaufsräume.
Wirklich sehr gut. Schön hell und freundlich und es ist viel Auswahl und man sieht sie. Wir wohnen zwar weiter weg, aber es lohnt sich immer hierher zu kommen.
Ich finde den Laden total schön. Er ist offen, hell, hat super viel Auswahl und das alles in Bioqualität.
Ich freue mich, hier das Geld ausgeben zu dürfen für eine gute Sache.
4 Menschen mit Behinderung arbeiten derzeit im Verkauf der Gärtnerei. Und sie haben feste Aufgaben, wie in jeder anderen Gärtnerei auch, erklärt Gärtnermeisterin Sandra Schmidt.
Bestellungen, Auslieferungen, wir pflanzen Schalen, wir machen Hochzeiten, alles. Und die Klienten werden überall mit eingebunden. Also jeder macht das, was er kann.
Über 600.000 Euro hat sich die Diakonie-Einrichtung Hefertar die neue, noch hellere Gärtnerei kosten lassen. Jeder hat mit angepackt und das getan, was er kann. Das freut auch Klaus Levinson, denn der Leiter der Gärtnerei der Hefertar Diakonie verrät, dass bei den Bauarbeiten viele Gewerke der Einrichtung beteiligt waren.
Von der Korbflechterei über die Papeterie, Schreinerei, Bürstenmacherei. Wir sitzen gerade hier auf einer Sitzgarnitur. Holzbänke, Holztisch aus der Herzbergschreinerei Breitenbach. Die Pflasterarbeiten wurden von der Jugendhilfe gemacht. Also hier sind wirklich viele, viele Gewerke Hefertars beteiligt.
Die neu gestaltete Gärtnerei ist ab sofort geöffnet. Und für Levinson sind die Investitionen in ein neues und moderneres Geschäft auch eine Investition in die Zukunft der Bewohner der Einrichtung.
Die Atmosphäre, die hier herrscht, ist absolut positiv. Alle kommen mit Freude und grüßen einen. Und wenn jetzt der Frühling vor der Tür steht, das ist einmalig. Das Positive, was dieser Betrieb hier auch ausstrahlt, ganz klasse.
Rainer Janke hat sich in der etwas anderen Gärtnerei umgeschaut. Das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Frühlingssonntag.